Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Adaptive Agency Dialog. Das ist das Web- bzw. Podcast-Format von Ascensio, in dem wir mit Agenturgründern, Agenturinhabern und anderen spannenden Personen aus dem B2B-Geschäft sprechen. Heute Titel der Folge lautet: Der Freelancer als Gatekeeper, wie Agenturen über beratende FreelancerInnen an die besseren Deals bekommen. Und da habe ich einen spannenden Gast heute dabei, Timo aus Hamburg. Stell dich einmal ganz kurz vor, bevor wir in das Thema einsteigen.
Arne, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Timo Dietrich, ich bin jetzt seit 15 Jahren im E-Commerce unterwegs, die letzten 9 Jahre selbstständig, davon wiederum die letzten 7 Jahre als freier Berater. Und ich berate Unternehmen bei allen Fragestellungen rund um das Thema E-Commerce end-to-end. Das heißt von E-Commerce-Strategie über Geschäftsmodelle und Prozesse und IT-Systeme bis hin am Ende auch zur Implementierung und ja, vor allem Hersteller, aber auch Händler in allen E-Commerce-Fragestellungen, die in den Bereichen so auftreten. Genau.
Das ist super. Und genau, ich habe eingangs gerade gesagt, es geht um Agenturinhaber, Agenturgründer und weitere. Jetzt bist du das gerade an der Stelle nicht, aber die Grundidee ist einfach hier einen Mehrwert zu geben, Inspiration auch und Gedankenanstöße irgendwie zu liefern. Und als wir im quasi Vorgespräch und woher wir uns kennen, da können wir nachher noch drauf eingehen, darüber gesprochen, dass es einfach interessante Verbindungen gibt zwischen Freelancern, die als Solopreneure quasi am Markt sind, und Agenturen und wie die jetzt irgendwie zusammenkommen, um da mal direkt irgendwie einzusteigen. Du hast im Vorwege schon einmal gesagt, naja, zum Teil bist du schon mit Unternehmen in Zusammenarbeit, bevor überhaupt Agenturen zustande kommen. Wie ist da das Setup und warum haben die dich oder Agenturen oder warum auch beide und in der entsprechenden Reihenfolge?
Ja, ich glaube, wir müssen da mehrere Dimensionen einmal unterscheiden. Einmal die Dimension einerseits Beratung, andererseits operative Umsetzung, weil das in Projekte ja häufig eine Reihenfolge bringt. Erst erfolgt häufig die Beratung, weil die Unternehmen gar nicht genau wissen, welche Projekte sie umsetzen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Und selbst wenn sie wissen, welche Projekte sie umsetzen wollen, dann wissen sie nicht genau, wie sie die Projekte umsetzen wollen. Das heißt, erst Beratung, dann Umsetzung. Und die zweite Dimension ist eben das ganze Thema, welche Art von Dienstleistern setze ich eigentlich ein? Mache ich es vielleicht in-house? Wenn ich es mit Dienstleistern mache, setze ich dann auf Freelancer oder auf Agenturen? Und natürlich gibt es sowohl Freelancer als auch Agenturen, die beraten und oder umsetzen. Ich erlebe es aber sehr, sehr häufig in Konstellationen, dass die Freelancer, wie ich, freie Berater sind, die dann auch eher strategisch übergreifend arbeiten und die Agenturen dann eben häufiger auch nur in der Implementierung arbeiten. Und so entstehen eben über diese Kette dann auch eine ganze Menge Synergien. Mhm.
Bevor wir dann noch weiter tiefer einsteigen, weil das wirft wenig überraschend viele Fragen irgendwie auf. Wie ist denn so der typische Moment? Wie ist denn da so die Reihenfolge und wo, an welcher Stelle entsteht so ein bisschen die Entscheidung eigentlich für wen und wie? Und wie wählst du da auch auf wen du da dann möglicherweise zurückgreifst?
Ja, ich glaube, wenn man sich versucht, mal in den Kopf von einem Unternehmen zu versetzen oder eines Entscheiders oder einer Entscheiderin, die jetzt zum Beispiel einen Online-Shop-Relaunch stattfinden lassen wollen, als ein E-Commerce-Beispiel. Mhm. Es ist häufig so, dass die Unternehmen grob wissen, welches Ziel sie haben, einen neuen Shop launchen, dass aber viele Fragestellungen offen sind. Ja, welche Prozesse brauchen wir dafür? Welches System sollen wir einsetzen? Wer implementiert es am Ende des Tages? Was können wir selber? Wie fügt sich das Ganze auch in eine Strategie ein? Wie sieht der Business Case dahinter aus? Also wirklich ganz verschiedene Fragestellungen. Es gibt genug andere Beispiele, vielleicht auch Hersteller, die ganz, ganz neu ins E-Commerce einsteigen wollen. Auf jeden Fall ein komplexes Set an Fragestellungen. Dann ist es häufig so, dass die Unternehmen im ersten Schritt auch unabhängig beraten werden wollen. Ja, sie wollen, glaube ich, nicht das Gefühl haben, dass ihnen jetzt eine bestimmte Lösung verkauft wird, weil es gerade die angebotene Lösung ist, sondern sie wollen am Ende die Lösung oder Lösungen finden, die für den Case eben die passendsten sind. Und deswegen erlebe ich es in meinem Beratungsalltag häufig, das Unternehmen auf mich als freier Berater zukommen, weil sie wissen, dass ich agnostisch berate. Ich habe ja kein bestimmtes Tool, kein bestimmtes Shop-System, was ich im E-Commerce berate, oder keinen bestimmten Online-Marketing-Kanal, den ich favorisiere, oder am Ende auch keine bestimmte Agentur, die ich für ein Thema priorisiere, sondern ich versuche erstmal neutral zu verstehen, was der Kunde eigentlich braucht oder die Kundin eigentlich braucht, was Lösungsoptionen sind und die wirklich hart anhand der Anforderungen zu bewerten. Und das wissen die Kundinnen am Ende sehr zu schätzen. Und ich sage nicht, dass Agenturen das nicht auch können oder teilweise auch tun, aber ich erlebe es bei Unternehmen häufig, dass doch die Angst groß ist vor einem System-Bias oder einem Umsetzungsbias, weil die Agentur am Ende vielleicht auch bestimmte Softwarepartner hat, die sie präferiert verkaufen und natürlich eine gewisse Gefahr besteht, dass dann auch eher verkauft werden soll, als dass wirklich agnostisch beraten werden soll. Und da ist dann eben die Schnittstelle. Ja. Erst unabhängige Beratung, Auswahl, dann Entscheidung und dann am Ende aber auch Umsetzung über Partner, die genau diese Technologien dann umsetzen, genau.
Und wenn jetzt eben uns Personen aus dem Agenturumfeld zuhören, was sind so die Merkmale, die im Endeffekt auch dazu führen, dass du präferiert auf gewisse Agenturen quasi zurückgreifst? Also wie ist auch da, wie kommst du zur Shortlist? Was sind so die Attribute, auf die du achtest? Was führt dazu, dass du Empfehlungen wiederholt quasi aussprichst irgendwie? Also was macht eine Agentur attraktiv für dich auch in deiner Auswahl für potenzielle Kunden?
Ja, am Ende natürlich gute Arbeit. Das ist Faktor 1. Das ist ganz klar, das Ergebnis muss stimmen. Ja, das ist ganz klar. Das heißt, vielleicht um den Prozess da auch noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Ich bin dann beim Kunden häufig in den Beratungsprozess. Wir kommen irgendwann im Laufe der Beratung auf den Punkt, dass wir eine umsetzende Agentur brauchen, sei es eine Shop-Agentur, eine Marktplatz-Agentur, eine Online-Marketing-Agentur, eine ERP-Agentur. Ja, es kann ja wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein. Machen dann wirklich mal einen Anforderungsmanagementprozess, schreiben auf, was muss die Agentur können, was ist das Ziel, also wirklich auch einen harten Katalog an Anforderungen. Natürlich ist Punkt 1, dass Agenturen erstmal die Anforderungen erfüllen müssen. Ja, das können harte Faktoren sein, dass eine bestimmte Technologie verstanden werden muss oder dass bestimmte Referenzen aus einer bestimmten Branche da sein müssen oder dass eine bestimmte Größe an Unternehmen bearbeitet wird. Es können aber auch Softfaktoren sein, die Zusammenarbeit betreffen, ja, dass die Agentur vielleicht mit sehr einfacher Sprache gegenüber dem Kunden auftritt oder umgedreht, dass die Agentur vielleicht eher tief technisch unterwegs ist. Manchmal kann es auch sein, dass der Kunde möchte, dass die Agentur in der gleichen Stadt sitzt oder irgendwie dicht erreichbar ist. Also mich geht es wirklich erstmal darum, neutral die Anforderungen zu erfassen. Dann macht man da vielleicht eine Shortlist, sowohl aus meinem Netzwerk als auch manchmal wirklich über eine freie Recherche am Markt, je nachdem, was die Kundin oder der Kunde gerne möchte. Und dann versucht man das neutral abzugleichen, am Ende zu gucken, was hat in Bezug auf die Ziele des Kunden, auf die Anforderungen, aber natürlich auch auf Themen wie Budget, Zeitschiene, Ressourcenverfügbarkeit, am Ende so den besten Fit. Und ja, man kann sich von Bias nicht freimachen. Ich versuche natürlich so neutral wie möglich zu beraten, aber ich empfehle natürlich auch immer gerne Agenturen, von denen ich weiß, dass sie schon irgendwo gute Arbeit gemacht haben. Und das ist für mich wirklich der Faktor, wenn ich weiß, die Agentur hat für einen Kunden oder eine Kundin von mir schon mal geliefert, ist die Chance größer, dass ich sie natürlich dann irgendwie nochmal empfehle. Oder wenn ich aus dem Netzwerk höre, dass die Agentur gut geliefert hat. Das ist Netzwerk, Referenzen, Kontakte, gute Kontaktpflege ist da das A und O, ja.
In einer unserer vergangenen Episoden, da habe ich mit Jörn von Netlight gesprochen. Überschrift war grob in Richtung vom schlichten Umsetzer in Richtung Trusted Advisor. Das heißt, da findet irgendwie ja auch ein Shift statt in einer gewissen Art und Weise, dass irgendwie Agenturen vielleicht feststellen, man kann sich nicht mehr auf die reine Umsetzung quasi konzentrieren. Stichwort AI-Möglichkeiten. Unternehmen sind auch selber plötzlich der Meinung, das können wir auch irgendwie selber. Das heißt, die banale und technische Umsetzung von Dingen wird auch zum Teil in-house quasi probiert, sodass auch Agenturen zum gewissen Umdenken gezwungen sind an manchen Stellen und sagen plötzlich, oh, wir müssen auch mehr beraten. Also solche Aussagen kenne ich. Wie ist so deine Einschätzung und so da die Bewegung am Markt? Wie viele Agenturen machen das schon? Nimmst du das so in der Praxis irgendwie wahr, weil du vorher so ein bisschen getrennt hast, Beratung ist das eine, Agentur umsetzen. Nimmst du da auch schon so einen Wandel irgendwie wahr?
Ich würde sagen, keinen verstärkten Wandel ganz aktuell, aber generell über die letzten Jahre ist mir schon aufgefallen, dass Agenturen das sehr unterschiedlich handhaben. Es gab und gibt Agenturen, die sehr, sehr stark rein auf Umsetzung setzen und auch bewusst sagen, nein, Beratung ist nicht unsere Stärke. Ich kenne Agenturen, die versuchen, das sehr aus dem Full-Service-Gedanken zu denken. auch Beratung anzubieten. Da erlebe ich wiederum dann auch häufig bei Kunden, dass schon auch so ein gewisser Bias unterstellt wird. Ihr wollt doch nur das beraten, was ihr am Ende auch in der Umsetzung rein verkaufen könnt. Das mag in den meisten Fällen nicht stimmen, aber es ist zumindest etwas, was in den Köpfen der KundInnen dann auch schwebt. Ob es jetzt gerade einen starken Shift gibt, weiß ich nicht. Ich kann aber auch bestätigen, dass ich erlebe, dass Unternehmen auch immer mehr versuchen, dann in-house umzusetzen. Den Trend sehe ich schon. Ja, ich glaube, ohne externe Beratung funktioniert es trotzdem nicht. Und es kann eben auch Teil der Beratung ja sein, zu sagen, wir prüfen mal gemeinsam, ob es in-house überhaupt Sinn ergibt oder ob es dann doch irgendwie eine Co-Kreation sein muss mit externen Ressourcen. Und wenn Agenturen sich da, glaube ich, auch aufstellen können, in gewisser Weise auch authentisch aufstellen können, eben nicht Verkaufsberatung, sondern wirklich auch dedizierte fachliche Beratung, ist das gut. Braucht man da eben auch die Leute für, ne? Also ich glaube, das ist das Entscheidende, eben auch die Beratungsexpertise, Kompetenz und die Menschen zu haben, die das können.
Also auch da sich ein, ich sag mal, besinnen auf den Kern, auf die Kern-DNA dessen, was man tut. Also so wie du jetzt wahrscheinlich nicht sagen würdest, hey, ich programmiere euch auch irgendwie den Online-Shop irgendwie, weil, Klammer auf, dafür hast du Partner, das ist jetzt nicht dein täglich Brot, du bist kein Entwickler, sondern du bist beratend quasi tätig. So ist es wahrscheinlich für die andere Seite, auf Agenturseite auch wichtig, sich zu überlegen, okay, wo ist denn eigentlich die Kern-DNA und wo ist der Kern meiner Leistungserbringung und was sind auch additive Dinge, die ich sozusagen dann in der Verlängerung an der einen oder anderen Stelle dazu nehme.
Genau, man muss ja nicht immer alles aus der gleichen Hand anbieten. Ja, je mehr man gleichzeitig macht, desto mehr kann man gewisse Dinge dann auch dediziert oder gut tun. Deswegen werbe ich auch immer so stark dafür zu sagen, lass uns doch als Selbstständige irgendwie mit Netzwerk arbeiten und lass uns doch auch agenturübergreifend, aber auch zwischen FreelancerInnen, aber auch zwischen Agenturen und Freelancern einfach sinnvoll Synergien nutzen. Und da ist genau dieses Beratungs- und Umsetzungsthema, finde ich, eine der Haupt Möglichkeiten auch Synergien zu nutzen, ja.
Aus. Da kann man den Titel der Folge, also Stichwort als Gatekeeper, das ist ein bisschen catchy formuliert, aber richtigerweise geht es ja
Aber
am Ende
stimmt.
eher auch, ja genau, auf der einen Seite ja, aber ein Zielbild ist ja, um das in diesem Bild zu bleiben, Stichwort Netzwerk und Co. Also ist es im Zweifel auch ein Proxy oder man hat du hast so eine routende Funktion in eine gewisse Art und Weise. Das heißt, durch gerade deine direkte Position am Kunde kannst du besser verstehen, wie der Bedarf ist und dann irgendwie, ja, du bist Gatekeeper und oder Proxy und routest möglicherweise auch zu anderen Partnern ja irgendwie weiter.
Ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive. Vielleicht, um das einmal ganz kurz einzuordnen. Am Ende bin ich definitiv dann als beratende Person Gatekeeper oder Proxy in dem Sinne, dass der Kunde, die Kundin, die Entscheidung wahrscheinlich nicht ohne meine Empfehlung treffen wird. Also ich habe dann auch als Berater gegenüber dem Kunden so eine Art, wie du es auch genannt hast, Trusted Advisor Funktion. Ja, mir wird vertraut, dass ich helfe, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich mich dann vielleicht auch gegen eine Agentur ausspreche, aus gewissen Gründen, wird diese höchstwahrscheinlich auch nicht beauftragt. Das heißt, das ist dann so die Gatekeeper-Funktion. Wenn man an mir nicht vorbeikommt, weil man dann vielleicht mal auf einem anderen Projekt schlechte Arbeit geleistet hat oder aus sonstigen Gründen nicht auf dem Radar gelandet ist, dann wird man dieses Projekt wahrscheinlich nicht bekommen, egal wie doll man es versucht und auch wenn man versucht, mit dem Kunden oder der Kundin direkt zu reden. Und Proxy ist es dann eben, wenn wir es als positive Formulierung sehen, wenn man es eben geschafft hat, sich irgendwie in diesem Netzwerk auch zu platzieren, mir vielleicht bekannt ist als Berater, eben auch mal gute Arbeit geleistet hat oder mir auf irgendeine Weise gezeigt hat, dass man da coole Projekte gemeinsam umsetzen kann, dann ist es eben die positive Formulierung. Und deswegen sitzen wir auch hier, dafür möchte ich auch irgendwie werben für diesen Kontakt, weil viele Agenturen haben das aus meiner Sicht noch nicht verstanden. Ja, die gucken dann so ein belächeln FreelancerInnen so ein bisschen, aber vergessen dann häufig, dass gerade der Kontakt zu Freelancerin vielleicht entscheidet, ob ein Projekt am Ende in die Hände dieser Agentur kommt oder nicht.
Ja, weil du einfach den auch möglicherweise ja niedrigschwelligeren Einstieg irgendwie bietest irgendwie. Du hast nicht, bist nicht, trittst nicht als Unternehmen auf, wie du schon eingangs, glaube ich, sagtest, so ein Stück weit Sales getrieben, sondern bist erstmal beratend, unterstützend, hast eine Zweitmeinung, und bist erstmal jetzt nicht bedrohlich aus vertrieblicher Sicht, sondern hast einfach diesen Draht und sprichst mit den Leuten. Irgendwie bekommst da sicherlich einfacher einen Gesprächseinstieg hin und sammelst dabei aber schon relevante Informationen, die halt nutzbar sind, um bewerten zu können, was ist eigentlich der Bedarf und in welche
Genau
Richtung
richtig.
geht das
Ja.
eigentlich. Wie nimmst du das denn wahr? Wir haben jetzt darüber gesprochen, Proxy versus Gatekeeper, je nachdem, wie man es irgendwie dreht. Und das kann ja Proxy sein, Freelancer, Agentur, Freelancer auch untereinander. Also manchmal geht das ja auch gewisse, das ist ja nicht immer eine quasi ein direkter Hop, vielleicht geht es ja nochmal über Bande. Das heißt, Freelancer zur Agentur oder zwei Freelancer zur Agentur, im Endeffekt fluide. Alles mit dem übergeordneten Ziel, für den Kunde die bestmögliche Lösung zu finden, mit den Ressourcen, die im Netzwerk, sei es innerhalb der Agentur oder auch Agentur und Freelancer drumherum irgendwie funktioniert. Wie schätzt du das denn ein? Wie gut das schon funktioniert? Und nimmst du da irgendeine Art Entwicklung sozusagen wahr? War das mal anders? Ist es jetzt anders? Und wie ist da so dein Gefühl über die Zeit so ein bisschen?
Ja, also wenn ich das über meine eigene Tätigkeit versuche, mal zu rekapitulieren, fällt mir auf, dass es doch sehr, sehr viel eher von meiner Expertise ausging zum Start. Also dass ich wirklich auch aktiv auf Agenturen zugegangen bin, erklären musste, warum es Sinn ergibt, zusammenzuarbeiten, was ich auch an Mehrwert in diesen Kontakt bringen kann, was ich mir umgedreht für Mehrwert von den Agenturen erhoffe. Das hat sehr viel Klinkenputzen benötigt, wie man so schön sagt. Da sind aber auch sehr, sehr wertvolle und gute Agenturkontakte daraus entstanden. Mittlerweile, wo ich ein sehr, sehr großes Netzwerk auch habe, hat sich das so ein bisschen gedreht. Also auch jetzt nehmen mich Agenturen mittlerweile als sehr reichweitenstarken Freelancer oder Berater auch wahr. Große LinkedIn-Followerschaft am Ende, aber auch ein großes physisches Netzwerk an Menschen. Und da werde ich jetzt schon regelmäßig auch angeschrieben. Also ich glaube schon, dass Agenturen immer mehr merken, dass auch dieses Partnerinnenmanagement in die Richtung wichtig ist. Aber ich glaube noch zu wenig. Ja, also ich glaube, es müssten noch viel mehr Agenturen auf dem Zettel haben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, unter Freelancerinnen untereinander erlebe ich schon sehr, sehr, sehr stark, dass das immer mehr wird. Auch in aktuellen Zeiten, wo vielleicht für manche die Projektlage nicht so gut ist. Es bilden sich immer mehr so FreelancerInnen-Netzwerke, sich auch untereinander die Projekte zuschieben, verschiedene Kompetenzen dann auch vereinen und versuchen anzubieten. Das wird schon mehr, ja.
Ja, spannend. Am Ende, wir haben bei Ascensio jetzt vor einer Weile etwas gelauncht. Das ist unser Ambassador-Programm. Und im Endeffekt geht das genau in die Richtung. Und die Grundidee ist ja genau die, die du jetzt auch irgendwie beschrieben hast. Das heißt, wie schaffe ich eine Beziehung? Und eine Beziehung ist mehr als nur ein Eintrag in einem CRM, wo ich irgendwelche Namen irgendwie liste und je mehr, desto besser. Sondern das Ganze geht ja auch mit einem Invest irgendwie einher. Das ist in einem Kundenprojekt neulich auch ein Thema irgendwie gewesen. Also wie pflegt man das auch? Also das ist mehr als alle 12 Monate einmal eine nette Geburtstagsnachricht schicken, sondern es braucht irgendwie eine andere Art von Qualität und Dialog. Vielleicht können wir da mal so ein Stück drauf eingehen, was man auch machen kann. Also was kann eine Agentur tun, um diesen Dialog auch irgendwie zu pflegen? Eine Sache nur kurz geschildert, was wir da jetzt jüngst auch probiert haben, ist diesen Kreis, den wir da Ambassador nennen, halt über regelmäßige kleine Updates irgendwie zu versorgen. Also den dedizierten, explizit für diesen Kreis aufgebauten Newsletter-Verteiler, der aber eine persönliche Videobotschaft quasi enthält, der einfach periodisch Updates gibt. Also was passiert gerade? Was hat sich im Angebot, in der Ansprache gewandelt? Und was gibt es einfach für Neuigkeiten, um irgendwie niedrigschwellig und leicht zu konsumieren, so Insights irgendwie teilt, aber auch Fragen stellt, um da irgendwie, weil das eine ist ja One Way zu erzählen, was wir Tolles machen. Das andere ist ja auch, das ist ja eine quasi bilaterale Verbindung im besten Falle. Das heißt auch, die Agentur will ja und soll ja nicht nur senden, sondern die empfängt ja im besten Falle von dir auch Signale und nimmt wahr, was du tust, was sich gerade bei dir irgendwie tut. Also welche rein organisatorischen Maßnahmen und Dinge erlebst du da oder kannst du dir vorstellen, die auch da hilfreich für sind?
Ich glaube, es ist manchmal eine schwierige Abwägung zwischen Aufwand und Nutzen. Weil ich muss mir überlegen, auch als Agentur, wie viele FreelancerInnen brauche ich denn eigentlich in meinem Kontaktnetzwerk? Welche Art und Tiefe im Kontakt brauche ich auch? Was kann ich mit meiner Zeit auch leisten? Hat die Agentur vielleicht sogar ein dediziertes PartnerInnen-Management, was diese Aufgabe übernehmen kann? Oder machen das irgendwie Geschäftsführung oder Account-Management dann nebenbei? Also das hängt schon von vielen Faktoren ab. Und ich glaube, man macht als Baseline schon nichts falsch damit, überhaupt mal Kennenlerngespräche zu führen, überhaupt mal persönlich gesprochen zu haben. Sei es ein virtueller Kaffee, sei es irgendwie ein persönliches Kennenlernen auf einem Event, Und wenn es dann auch erstmal ein Kontakt im CRM ist, der mit ausreichend Informationen angereichert ist, um zu verstehen, von beiden Seiten, was die jeweils andere Seite erstmal macht, dann ist das, glaube ich, schon besser als gar nichts zu tun. Und ich glaube, für tieferen Kontakt hängt es wirklich sehr davon ab, ja, wie genau man das auch ausgestalten möchte. Wie häufig erhofft man sich auch vielleicht Projekte aus diesem Kontakt? Ich zum Beispiel selber bin eben sehr agnostisch im E-Commerce unterwegs. Hatte ich ja vorhin schon kurz ausgeführt. Mal suche ich vielleicht eine Shop-Agentur, mal suche ich eine Amazon-Agentur, mal vielleicht doch eine Google-Ads-Agentur. Also das Spektrum ist sehr breit. Ich brauche schon ein relativ großes Netzwerk. Kann aber natürlich keiner der Agenturen jetzt garantieren, dass ich da regelmäßig operative Projekte oder zumindest die Agenturen regelmäßigen Pitches aufnehmen. Und umgedreht ist es ja dann genauso, weil Agenturen mich ja auch manchmal kontaktieren, wenn sie irgendwie Beratung für ihre KundInnen brauchen. Das kann man nicht garantieren. Und es ist die Frage, lohnt es sich dafür, dann irgendwie einmal im Monat zu sprechen oder einmal im Quartal? Oder reicht es, wenn man sich immer dann updatet, wenn es irgendwie gerade News gibt oder wenn man sich gegenseitig mal zu Events einlädt? Ich bin großer Fan davon, das vom Einzelfall abhängig zu machen. Und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel gemeinsam Content zu produzieren, um auch gemeinsam irgendwie sichtbar zu sein, sei es zusammen einen Podcast aufzunehmen, wie wir beide das jetzt hier machen, oder einen Blogbeitrag zu schreiben oder mal als Speaker auf das Event der Agentur zu gehen oder vielleicht doch mal auch ein kleines Projekt zusammen zu machen, einfach nur mal zu sehen, wie man eigentlich zusammen arbeitet, ne? Und so handhabe ich das eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mit wenigen Agenturen wirklich regelmäßige Austausche, aber schon genug, mit denen ich in unregelmäßiger Frequenz dann Mittagessen gehe oder man sich mal bei einem virtuellen Kaffee austauscht. Und damit fahre ich das eigentlich ganz gut. Zumindest jetzt aus meiner Freelancer-Sicht, aus Agentursicht, muss man sicherlich eine gewisse Systematik auch reinbringen in die ganze Sache.
Ja, wenn ich das mal versuche, so genau aus der Agenturbrille, das heißt, was kann konkret eine Agentur tun? Du hast es gerade gesagt, oder wir haben gerade darüber gesprochen, so CRM-Eintrag ist so das eine. Das heißt, erstmal überhaupt seine Leute zu kartografieren, inventarisieren, sie vielleicht irgendwie zu taggen, zu labeln, sodass man irgendwie die Möglichkeit hat, wenn ich ein bestimmtes Stichwort eingebe, dass mir dann eine Shortlist von Personen angezeigt wird. Vielleicht habe ich irgendwie eine Chronologie von Themen, die man gemeinsam gemacht hat oder die die Person irgendwie gemacht hat, sodass man irgendwie Referenzen, Informationen, einfach irgendwie datengetrieben schnell an die richtigen Personen kommt, auf die man dann irgendwie ad hoc zugreifen kann. Plus interessanter Aspekt, das ganze Thema Reichweite, Sichtbarkeit, was man sich gegenseitig quasi teilen kann. Das heißt, die Leute mit ins Boot holen, mal deren Meinung integrieren in Veröffentlichungen jedweder Form. Ist es der Podcast, sind es Blogbeiträge, Veranstaltungen, die quasi in der Co-Creation irgendwie zu machen, was ja total charmant ist, weil möglicherweise hast du ja dann, also je nachdem, wer jetzt den Kunde vielleicht auch mit dahin bringt, weil gerade wenn ich an die großen Konferenzen denke, dann ist es ja meistens so eine Co-Creation von Brand in Kombination mit Dienstleister oder Tool-Anbieter oder was auch immer, dass meistens die Hand in Hand quasi dann auf der Bühne stehen und dann im besten Falle positiv von dem quasi vergangenen Projekt irgendwie berichten können.
Genau
Ich
richtig,
glaube, da
ja.
gibt's eine ganze Liste von Dingen, die man irgendwie machen kann. Ja.
Ich glaube, eine entscheidende Frage, die sich Agenturen dann eben noch stellen müssen, ist, wie komme ich überhaupt initial an die richtigen Kontakte? Also wie identifiziere ich eigentlich, wer die passenden FreelancerInnen oder BeraterInnen sind, mit denen ich zusammenarbeiten sollte? Und ich glaube, auch da hilft es überhaupt, sich der Thematik erstmal bewusst zu sein, dass diese Kontakte wertvoll sind, sich dann zu überlegen, in welchen Themengebieten möchte ich eigentlich unterwegs sein. Das muss natürlich zum Service am Ende passen und dann vielleicht auch über LinkedIn, aber auch über Netzwerk mal zu schauen, wer sind denn eigentlich auch reichweitenstarke Menschen? Ich glaube, das ist wichtig. Das heißt nicht, dass jeder, der laut ist auf LinkedIn, am Ende auch coole Unternehmenskontakte hat oder coole Projekte macht, aber es ist zumindest erstmal ein Indiz dafür, dass da doch ein bisschen Masse hinter stecken könnte. Und ich zum Beispiel finde es überhaupt nicht schlimm oder freue mich drüber, wenn ich dann als Freelancer auch kalt gesprochen werde. Ja, wenn eine Agentur auf mich zukommt und sagt, hey Timo, wir fischen doch irgendwie in gleichen Gewässern, wir machen Umsetzung, du machst Beratung, lass uns mal sprechen, ob wir da irgendwo Synergien haben. Dann machen wir gerne mal einen Call. Ich glaube, das geht vielen anderen BeraterInnen dann auch so. Also darf man ruhig mal mutig sein. Und wenn der Kontakt am Ende nach 30 Minuten schön im Telefonat dann vielleicht für die Zukunft nicht so wertvoll ist, war es vielleicht trotzdem ein Learning und man kann sein Profil dann weiter schärfen.
Ja, zumal noch den Gedanke weitergedacht, Stichwort Netzwerk. wenn man jetzt zu Person A, ist es jetzt ein Timo in dem Falle oder auch eine andere Person, irgendwie einen guten Draht aufbaut und sagt, okay, das ist grundsätzlich irgendwie ein Match. Ich meine, gleich und gleich gesellt sich gern. Also die Chance, dass wenn ich über eine Person einen spannenden Entry Point quasi gefunden habe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da in dessen Netzwerk möglicherweise auch noch die zweite oder dritte Person mit anderen Qualifikationen, mit anderen Schwerpunkten quasi kennenlernen kann, ist so durchaus auch denkbar. Das heißt, es ist nicht in jedem Fall ein Cold Calling nach irgendwo hin, sondern auch da kann man das ja sukzessiv sozusagen dann erweitern und ja, sich im Prinzip so sein Portfolio aufbauen von Leuten für die Unterstützung. Vielleicht noch einen Aspekt, ja, den ich doch dazu...
Es ist immer ein Marathon und kein Sprint und am Ende kommt es manchmal über 8 Ecken dann doch wieder zu einem zurück. Das ist häufig so.
Ich wollte gerade sagen, also wie heißt das so schön, man sieht sich nicht nur zweimal, sondern mehrfach oder einmal, zweimal, x-fach und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also die Verbindungen, über die manchmal Kontakte dann hergestellt worden sind, sind Wahnsinn. Den Gedanken, den ich jetzt nochmal aufbringen wollte, ist, das eine ist ja genau Stichwort Gatekeeper und oder Proxy, je nach Position und Richtung. Das andere ist dieser finanzielle Aspekt auch. Also wir haben vorhin gerade kurz einmal angerissen, die Marktlage ist, je nachdem, wen man fragt, entweder angespannt oder es ist Aufbruchsstimmung. Also es gibt solche und solche Stimmung und im Zweifel ist es irgendwie eine Seitwärtsbewegung. Aber auch gerade da ist es natürlich vielleicht ein Aspekt. Also wenn ich als Agentur nicht um jeden Preis wachsen kann oder wachsen will oder einfach vorsichtig bin, was auch Neueinstellungen irgendwie betrifft, dann sind ja auch möglicherweise Freelancer, die man sozusagen als Erweiterung hinzuzieht. Sind es jetzt aus dem Entwicklungskontext, beratenden, unterstützenden Kontext, was auch immer eine charmante Möglichkeit. Hast du da Erfahrung gesammelt, dass das explizit so gemacht worden ist? Also dass du auch, ich sag mal, unterstützend aus agenturseitig sozusagen hinzugezogen worden bist, gar nicht jetzt in dieser Gatekeeper-Rolle von Kundensicht aus, sondern über die Agentur quasi unterstützend?
Ja, das ist ja das Schöne, man hat neben dem, was wir eben besprochen haben, noch viel mehr Möglichkeiten, auch als Agentur und FreelancerInnen zusammenzuarbeiten. Und da möchte ich zwei Aspekte als Antwort auf deine Frage geben oder zwei Optionen. Option 1, die mir sehr häufig widerfährt, ist bei den Agenturen, mit denen ich guten Kontakt pflege, dass die Projektanfragen bekommen, die vielleicht auch auf ihre Services passen, die aber in irgendeiner Weise eine beratende Vorqualifikation benötigen. Sei es Online-Shop-Relaunch, aber der Kunde hat seine Prozesse noch nicht im Griff, macht noch keinen Sinn, den Shop zu bauen. Und wenn die Prozesse aufgeräumt sind, dann macht es Sinn zu launchen. Und es ist total sinnvoll und das passiert auch, dass die Agentur erstmal an mich verweist, ich für mich mein Beratungsprojekt durchführe, aber vielleicht mit dem Kunden oder der Kundin schon vereinbart ist, dass wenn es dann die Umsetzung geht, das Ganze zu der Agentur dann auch wieder zurückgeht. Das ist Punkt 1, passiert sehr häufig und funktioniert auch sehr gut. Punkt 2, den du auch angesprochen hast, das ganze Thema, ich möchte als Agentur eigentlich zusätzliche Ressourcen einkaufen. Und da stellt sich häufig die Frage, warum tue ich das? Entweder fehlt mir Expertise oder mir fehlen Ressourcen, also wirklich von der Menge her. Und beides kann sinnvoll sein, beides habe ich schon erlebt. Ich für mich in der Beratung erlebe doch häufig dann eher Ersteres, weil Projekte vielleicht einen kleinen Beratungsaspekt haben, den die Agentur selber nicht abdecken kann. Das Projekt läuft aber schon. Dann kann die Agentur natürlich überlegen, ob sie es an mich weitergibt und ich mache es mit dem Kunden direkt. Aber ich habe auch schon erlebt, dass man es dann irgendwie White Label macht, also sich dann quasi für die Agentur mit diesen Kunden berate. Und der andere Aspekt, eben operative Verlängerung, auch das erlebe ich häufig, das mache ich jetzt selber nicht, aber ich habe schon FreelancerInnen aus meinem Netzwerk auch in Agenturen weitervermittelt, zum Beispiel, wenn es darum geht, Kunde wird von der Agentur auf 5 Online-Marketing-Kanälen betreut und jetzt soll noch der 6. dazukommen, den bietet die Agentur aber nicht an, dann kommt der operative Freelancer dazu. Oder Programmierer, EntwicklerInnen, ja, das ist auch ein sehr häufiges Beispiel, wo sich Agenturen verlängern. Und das funktioniert aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und auch da sollte man dann sein Kontaktnetzwerk bereit haben. Weil meistens braucht man es dann doch sehr schnell und dringend, wenn die großen Projekte dann reinkommen. Ja, meistens morgen.
Ja. Ja, voll gut. Wenn ich jetzt nochmal versuche, so ein bisschen rauszuzoomen. Also ein Aspekt des Podcasts hier ist auch immer so ein bisschen die Einordnung des Ganzen. Wir in unserem Beratungsansatz versuchen so in 3 Aspekten zu denken und starten irgendwie immer grundsätzlich bei der Delivery. Das heißt, wir sind diejenigen, die operativ auf Delivery, Prozesse und Klarheit in Strukturen irgendwie schauen. Mit der festen Überzeugung, dass sich daraus Learnings ableiten lassen. Das ist so der zweite Aspekt, weil nur durchs genaue Hinschauen entwickle ich Learnings, die ich sozusagen dann im 3. Aspekt wieder vorne eigentlich dem Vertrieb zuspielen kann. Und wenn ich jetzt quasi unser Gespräch versuche so ein bisschen darauf irgendwie zu übertragen. Denn kannst du oder kann ein Freelancer, können FreelancerInnen im Prinzip an mehreren Aspekten hier irgendwie helfen und an verschiedenen Stellen. Also A, sei es relativ operativ getrieben im Bereich der Delivery, da kannst du mit Expertise, kann sozusagen auf Expertise zurückgegriffen werden. Da kann man quasi verlängerte Werkbank, White-Label-Modelle hast du angesprochen. Das heißt, das ist ein spannender Punkt. Das ganze Thema Learning, das heißt auch sicherlich als Sparingspartner bezogen auf gewisse Aspekte und vorne wieder angefangen bei den ganzen Vertriebsaspekten, da sind wir dann beim Stichwort Gatekeeper. Also wer hat eigentlich den First Contact sozusagen zu dem eigentlichen Kunde und wer hat da die Möglichkeit sozusagen irgendwie unterstützend, beratend und auch am Ende vermittelnd quasi tätig zu sein. Punkt erstmal soweit. An der Stelle nochmal ein...
Da hast du 100% recht mit dem, was du sagst. Da hast du super zusammengefasst.
Dankeschön. Mit Blick auf die Uhr haben wir noch einen kurzen Aspekt, den wir kurz mit anfügen möchten. Für diejenigen von euch, die das jetzt sehen oder hören, je nachdem auch wann, dann möchten wir euch noch quasi in eigener Sache kurz was mitgeben, denn wir haben da dieses sogenannte E-Commerce Afterwork Meetup. Da habe ich ja das große Vergnügen, nicht nur mit Timo, sondern auch mit Laura und Dominik zusammen, seit einer Weile dieses Meetup in Hamburg zu gestalten. Wir haben am 3. 19 Uhr wieder im Weingarten 26 hier in Hamburg auf dem Kiez die nächste Frühlings-Sommer-Edition. Und wer das später hört, 2. September ist das ebenfalls im Weingarten 26, auch auf dem Kiez. Link dazu packe ich euch nochmal unten in die Shownotes irgendwie rein. Da bist du ja noch viel, viel länger dabei, Timo. Magst du nochmal ein, zwei Sätze sagen, was wir da ganz genau machen und was das auch für ein interessantes Event sein könnte für alle die wir jetzt hiermit quasi ansprechen wollen?
Wir haben jetzt ja hier schon ganz stark dafür geworben, dass Netzwerk das A und O ist. Und genau aus diesem Gedanken heraus ist auch das Meetup entstanden vor mittlerweile ja 3 Jahren, glaube ich, dass wir gesagt haben, Vorträge auf Events schön und gut, ja, oder gesponserte Events, wo es darum geht, Leads einzusammeln, auch schön und gut. Aber wir wollen eine Plattform schaffen, in der sich Menschen einfach entspannt austauschen können, wo wirklich das Networking im Vordergrund steht, wo es nicht darum geht, Leadlisten einzusammeln. Wir sind nicht Brands only, es darf wirklich jede Person kommen. Wir haben den Fokus auf E-Commerce, aber wir haben auch immer wieder Menschen dabei, die aus angrenzenden Branchen kommen, sei es Online-Marketing oder IT oder manchmal auch ganz andere Dinge. Wir machen da keine Kuratierung. Ja, wir lassen alle Menschen rein, solange sie sich dann benehmen, aber das hat bisher immer gut geklappt, oder Arne? Da haben wir nie Probleme gehabt. Und wir wollen die Leute zusammenbringen. Das ist mittlerweile so erfolgreich. Wir machen das einmal im Quartal, dass wir wirklich jedes Mal irgendwas zwischen 100 und 200 Leute hier in Hamburg zusammenbekommen und auch exzellentes Feedback bekommen. Es sind daraus schon Freundinnenschaften, Projekte, Businesspartnerschaften, was auch immer entstanden. Insofern, ja, werben wir dafür. Kommt vorbei zu den nächsten Terminen, wenn ihr Bock habt, auf Networking, viele FreelancerInnen und Agenturen auch immer dabei, also auch gerade für diesen Austausch eine wertvolle Plattform.
Total, von daher passt das wie Topf auf Deckel oder Deckel auf Topf an der Stelle. Hervorragend. Dem bleibt mir fast nichts mehr hinzuzufügen, außer zu sagen, vielen Dank, lieber Timo, für deinen Besuch hier. Link zu dir und für weitere Vernetzungsanfragen kann ich, glaube ich, sagen, bist du offen. Das hast du, glaube ich, gesagt. Entsprechende Links sind dann auch entsprechend in den verlinkten Shownotes irgendwie drin. Hat mich mega gefreut. Und den Appell, glaube ich, genau, der sollte klar sein, vernetzen, Dialoge schaffen und einfach ergebnisoffen schauen, wie man im Prinzip in beiderlei Richtungen einfach voneinander profitieren kann, statt irgendwie Mauern aufzubauen, da in den Dialog einfach zu sein.
So ist es.
Dankeschön.
Arne, vielen Dank für die Einladung.